Vater, Tochter. Natürlich sind die Beziehungen auch in einer Familie nie statisch und auch nicht immer gleich. Und auch die Eltern-Kind-Beziehungen verändern sich. Sie sind heute anders als in früheren Zeiten. Wie alle Beziehungen kann auch die Beziehung zwischen Vater und Tochter ambivalent sein. Sie kann gelungen sein oder problematische Aspekte haben. Das zeigen mir viele Gespräche mit Frauen, die von ganz unterschiedlichen Erfahrungen erzählen, auch wenn sich immer wieder bestimmte Muster zeigen. Die Tochter fühlt sich oft besonders zum Vater hingezogen. Der Vater stärkt ihr den Rücken. Er ist für die Tochter auch der erste Mann, dem sie begegnet, an dem sie sich reiben kann. Dabei erlebt sie beides. Der Vater stärkt ihr den Rücken, gibt ihr Halt, zeigt ihr Wertschätzung. Sie fühlt sich geschützt vom Vater. Aber es kommt immer darauf an, wie der Vater auf die Tochter eingeht. Manche Töchter erleben ihre Väter am Anfang als Halt. Sie fühlen sich wohl in seiner Nähe. Doch sobald sie in die Pubertät kommen oder als junge erwachsene Frauen gegen manche Meinungen und Verhaltensweisen des Vaters aufbegehren, zeigt der Vater ein anderes Verhalten. Jetzt kritisiert er seine Tochter ständig und sie fühlt sich nicht mehr verstanden. In der Vater-Tochter-Beziehung erlebt der Vater auch sich selbst. Er erkennt eigene Lebensmuster, die ihn prägen. Wenn er unsicher ist in seiner Beziehung zu Frauen, dann steht er in Gefahr, auch die Tochter zu entwerten. Wenn seine Beziehung zu seiner Frau nicht besonders gut ist, weil sie ihn nicht mehr bewundert, sondern auch seine Schwächen erkennt und benennt, dann bindet manch sein Vater seine Tochter an sich, sie wird gleichsam seine Ersatzfrau. Doch das tut weder dem Vater gut noch der Tochter. Der Vater bleibt in der Haltung stecken, dass er sich von Frauen bewundern lässt, und die Tochter wird emotional sehr an den Vater gebunden, und dann hat sie Schwierigkeiten, sich auf andere Männer einzulassen. Wenn die Tochter dann heiratet, vergleicht sie ihren Mann immer mit dem Vater, und die Bindung an den Vater hindert sie daran, sich wirklich auf ihren Mann einzulassen. Die Geschichte von Tobias, der Sarah, die Tochter Raguels, heiraten soll, zeigt, dass die Bindung an den Vater tödlich sein kann für den Ehemann. Das Buch Tobit spricht von einem Dämon, der Sarah beherrscht und die 7 Männer, die sie geheiratet hat, jeweils in der Hochzeitsnacht tötet. Der männermordende Dämon ist ein Bild für die Vaterbesessenheit der Tochter, bei der kein Mann eine wirkliche Chance hat, wirklich ihr Mann zu werden. Die Vater-Tochter-Beziehung deckt auch der Tochter ihre eigenen Lebensmuster auf. Julia Onken, eine Schweizer Psychologin, spricht davon, dass die Tochter grundsätzlich die Sehnsucht hat, vom Vater gesehen zu werden. Wenn sie nicht genügend gesehen wird, dann reagiert sie entweder als Gefalltochter, sie versucht dem Vater zu gefallen, indem sie sich schön macht oder indem sie ihm jeden Wunsch von den Lippen abliest, oder sie reagiert als Leistungstochter. Sie leistet viel, um vom Vater gesehen zu werden. Oder aber sie wird zur Widerspruchstochter. Sie muss dem Vater immer widersprechen, um endlich ernst genommen zu werden. Diese 3 Reaktionsmuster rufen durchaus Fähigkeiten in der Tochter hervor. Doch wenn sie sich von diesen 3 Rollen bestimmen lässt, dann vernachlässigt sie andere Seiten, die für ihre Reifung als Person wichtig wären. Die Bibel erzählt von solchen Beziehungen. Da ist einmal die Geschichte der Tochter des Jairus, eines Synagogenvorstehers. Sie wird krank, vermutlich weil ihr Vater vor lauter Vorstehersein seine Tochter übersehen hat. Und was aus einer Tochter werden kann, die sich vom Vater übersehen fühlt, zeigt uns Markus im Bild der blutflüssigen Frau. Die Frau verliert ihre ganze Kraft, ihr Blut, weil sie alles gibt, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie gibt ihr ganzes Vermögen an die Ärzte. Das Vermögen steht hier für die eigenen Fähigkeiten. Sie entwickelt ihre Fähigkeiten, aber nicht aus Freude an dem, was in ihr steckt, sondern um gesehen zu werden. Doch es wird immer schlimmer mit ihr. Sie hat keine Kraft mehr. In dieser Situation wagt sie es, sich etwas zu nehmen. Sie nimmt sich heimlich den Zipfel vom Gewand Jesu. Da hört ihr Blutfluss auf. Frauen, die sich vom Vater übersehen fühlen, verausgaben sich oft, bis sie nicht mehr können. Wenn sie sich eingestehen, dass sie sich selbst etwas nehmen dürfen, die Zeit eines Freundes, einer Seelsorgerin, einer Psychologin, kann die Heilung geschehen. In Gesprächen höre ich oft, wie Frauen von ihrem Vater erzählen. Manchmal war die Beziehung belastet, weil der Vater nicht wirklich zugelassen hat, dass die Tochter ihren eigenen Weg geht. Manchmal haben die Töchter Entwertung erfahren. Doch gerade wenn die Beziehung zur Mutter schwierig war, war der Vater oft ein Halt. Mit ihm konnten sie sich auch als erwachsene Frauen gut unterhalten. Manche Frauen, die Probleme mit ihrem Vater hatten, haben ihn dann gepflegt und dabei weichere, bedürftige Seiten des sonst so starken und selbstbewussten Vaters erlebt. Das hat oft zur Versöhnung geführt. Frauen reiben sich oft an ihrem Vater. Aber zugleich spüren sie, dass sie durch die Auseinandersetzung mit dem Vater in ihre eigene Stärke hineinwachsen. Wenn sie dann später auf ihre Beziehung zum Vater schauen, erkennen sie, dass sie viel vom Vater gelernt haben. Da hat der Vater Freiheit und Mut ausgestrahlt. Die Tochter spürt, dass sie etwas von diesem Freiheitsgefühl in sich hat und dass sie sich etwas zutraut. Eine andere Frau erkennt, dass sie etwas vom Geschäftssinn des Vaters in sich hat. Sie kann gut und schnell Situationen durchschauen und schnell und effektiv darauf reagieren. Eine andere Frau spürt, dass der Vater ihr den Rücken stärkt. Doch natürlich spüren manche Frauen auch, dass die Vaterstimme im eigenen Über-Ich manchmal auch destruktiv sein kann. Da ertönt in ihr bei verschiedenen Gelegenheiten die Stimme des Vaters: Das kannst du nicht. Oder sie spüren, dass die religiöse Enge des Vaters sie einengt und ihnen ein schlechtes Gewissen macht. Wenn Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, dann meint er, wir sollten diese uns lähmende Stimme des Vaters in uns zum Schweigen bringen. Die Beziehung zum Vater ist immer ambivalent, wie jede andere Beziehung auch. Die Frau erlebt den Vater als Halt, als Kraftquelle, als innere Klarheit. Aber sie kann ihn auch als den erleben, der sie als Frau entwertet und sie klein halten möchte. Zur Reifung gehört es, die Vaterbeziehung gut anzuschauen, das, was der Vater einem gegeben hat und immer noch gibt, dankbar anzunehmen und sich von dem anderen zu distanzieren, es beim Vater zu lassen. Mutter-Tochter. Frauen berichten über beides, über problematische und konfliktbeladene Beziehungen zwischen Mutter und Tochter, aber auch über gute Beziehungen, in denen sich die Tochter von der Mutter verstanden fühlt und dankbar ist für das, was die Mutter ihr vermittelt hat. Eine Tochter bekommt oft viel mehr mit von ihrer Mutter als die Söhne. Weil sie ihr näher steht, spürt sie auch instinktiv, wo die Mutter mit sich in Einklang ist und wo sie mit sich selbst uneins ist, wo sie zufrieden und dankbar ist für ihr Leben und wo sie innerlich rebelliert. Die Mutter projiziert natürlich auch ihr eigenes Frauenbild auf die Tochter. Und so erkennt die Tochter, ob die Mutter sich als Frau annehmen kann und gerne Frau ist, oder ob sie sich selbst als Frau entwertet und damit alte Urteile ihrer Herkunftsfamilie mit sich herumschleppt. Die Mutter hat bestimmte Erwartungen an ihre Tochter. Oft soll die Tochter das leben, was die Mutter gerne gelebt hätte, aber nicht verwirklichen konnte. Manchmal deckt die Tochter die Schattenseiten der Mutter auf. Die Mutter regt sich über die Tochter auf, weil sie von ihr an die Seiten erinnert wird, die sie bei sich selbst nicht annehmen oder die sie selbst nicht leben kann. Die Mutter ist sehr ordnungsliebend, doch die Tochter ist unpünktlich, räumt ihr Zimmer nie auf und ist unstrukturiert. So reiben sich Mutter und Tochter aneinander. Die Aufgabe der Mutter in einer solchen Beziehung wäre es, die Schattenseite hinter ihrer Ordnungsliebe zu entdecken. Dann könnte sie angemessener auf die Tochter reagieren. Ein Problem entsteht, wenn die Beziehung zwischen Vater und Mutter nicht gut ist. Da erzählt die Mutter der Tochter etwa, wie schwierig der Vater ist. Der Tochter, die sich instinktiv immer zum Vater hingezogen fühlte und die ihn bewundert, wird er von der Mutter als böse, feige, unzuverlässig, unachtsam und so weiter geschildert. Das verwirrt nicht nur ihre Gefühle als Tochter, sie wird auch verunsichert in ihrer Beziehung zu Männern. Darf sie ihrem Gefühl trauen oder machen ihr alle Männer etwas vor? Wenn die Mutter alleinerziehend ist, dann entsteht nicht selten auch eine Symbiose zwischen Mutter und Tochter. Das tut der Tochter auf der einen Seite gut, doch auf der anderen Seite kann es ihr auch schaden, sodass sie sich schwer tut, ihre eigene Identität zu finden. Die Aufgabe der Tochter wäre es dann, dankbar zu sein für die gute Beziehung zur Mutter, für das Gefühl des Verstandenwerdens und Geborgenseins, aber zugleich zu lernen, den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Sie sollte sich fragen, wer bin ich ohne meine Mutter? Was habe ich von ihr gelernt? Was übernehme ich gerne von ihr? Und wo sehe ich das Leben anders? Welche eigenen Wünsche habe ich an das Leben? Es ist ganz natürlich, dass Mutter und Tochter sich aneinander reiben. Das kann auch die Chance sein für beide, sich selber besser kennenzulernen und immer mehr die eigene Identität herauszufinden. Wie eine problematische Beziehung geheilt und für Mutter und Tochter zur Chance werden kann, erzählt uns das Markus-Evangelium. Da kommt eine griechische Frau zu Jesus, weil ihre Tochter von einem unreinen Geist besessen ist. Das kann ein Bild sein für die Projektionen der Mutter auf die Tochter, die ihr Selbstbild trüben. Es kann auch ein Bild sein für den Mangel an Geborgenheit, der die Tochter verunsichert und sie am klaren Denken hindert. Die Mutter spürt, dass sie ihrer Tochter nicht selber helfen kann, dass sie selber Hilfe braucht, um mit ihrer Tochter gut umgehen zu können. Jesus konfrontiert die Mutter mit sich selbst, indem er sagt: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. In diesem Augenblick erkennt die Frau, dass ihre Tochter nicht satt geworden ist, dass sie ihr viel von der Zuwendung weggenommen hat, um ihre eigenen Bedürfnisse – Hunde stehen für die eigenen Vorlieben, zu befriedigen. Die Heilung der Mutter besteht in der Einsicht: Ja, meine Tochter ist nicht satt geworden. Aber ich habe auch Bedürfnisse. Ich brauche auch etwas, was mich nährt. Manche Mütter reagieren sofort mit Selbstvorwürfen, wenn die Tochter Probleme hat. Sie denken: Was habe ich falsch gemacht in der Erziehung? Dann reagieren sie oft damit, dass sie sich zu sehr um die Tochter kümmern. Die Größe der Frau besteht darin, dass sie klar erkennt, wo das Problem ist, dass sie aber auch zu ihrer eigenen Bedürftigkeit steht. Deshalb sagt Jesus zu ihr: Wegen dieses deines Wortes, mit dieser deiner Einsicht, geh nach Hause. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Weil die Mutter versteht, was zwischen ihr und der Tochter geschehen ist, erkennt sie, dass die Tochter gar nicht krank ist. Der Dämon besteht nur in den gegenseitigen Projektionen. Wenn die Mutter sich selbst klar erkennt und wenn sie versteht, was das Denken der Tochter trübt, dann verschwindet der Dämon. Dann kann die Mutter zu sich stehen und die Tochter so sein lassen, wie sie ist. Was Markus hier erzählt, das klingt einfach. Aber es ist oft ein langer Prozess, zu durchschauen, welche unreinen Geister das Denken der Tochter und der Mutter trüben. Und es braucht Zeit, bis die Beziehung sich klärt und die Mutter und Tochter je zu ihrer eigenen Identität finden. Zu dieser Identität gehört das, was die Tochter von der Mutter gelernt hat. Aber es gehört auch dazu, dass die Tochter sich von der Mutter abgrenzt und erkennt, wer sie selber ist und was sie selbst ausmacht. Wenn die Töchter ihre Mutterbeziehungen bearbeitet haben, erkennen sie oft, dass sie viele Seiten der Mutter selbst übernehmen. Das gilt für die positiven Seiten wie Lebendigkeit, Herzlichkeit, Offenheit und Freude am Leben. Das gilt aber auch für die weniger guten Seiten. Da entdeckt die Tochter auf einmal, dass sie ihren eigenen Kindern gegenüber genauso reagiert wie ihre Mutter. Dann braucht es die Demut, sich mit beiden Seiten anzunehmen, und es braucht den Humor, der es gelassen akzeptiert, dass manches, was man bei der Mutter so stark abgelehnt hat, jetzt in einem selber auch wieder auftaucht. Wenn wir es mit Humor betrachten, dann wird es uns nicht bestimmen. Wir finden dann einen Weg, diese Seite in uns anzunehmen und uns zugleich davon zu distanzieren. Vater-Sohn. Die Vater-Sohn-Beziehung hat viele Aspekte. Da ist der kleine Sohn stolz auf seinen Vater. Er bewundert an ihm, dass er alles kann. Der Vater nimmt ihn mit, wenn er zu Hause in seiner Werkstatt etwas repariert oder wenn er eigene Möbel schreinert. Oder er nimmt ihn mit in den Stall oder auf den Traktor. Da bekommt der Sohn Anteil an der Kraft und Fähigkeit des Vaters. Der Vater hat die Aufgabe, dem Sohn den Rücken zu stärken, damit er wagt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und in die Welt hinauszugehen, um sie zu erforschen. Wenn der Vater aber abwesend ist oder sich kaum um den Sohn kümmert, oder wenn er ein schwacher Vater ist, dann braucht der Sohn einen Rückgratersatz. Theodor Bovet meint, dann braucht er eine Ideologie. Ideologie ist immer Vaterersatz. Aber dann wagt der Sohn das Leben nicht, sondern er verschanzt sich hinter einer starren Ideologie. Er wird unbeweglich und hart. Der Vater ist für den Sohn wie ein Baum, an den er sich anlehnen kann, und wie ein Fels, der ihm festen Halt gibt. Wenn der Vater dem Sohn die Verantwortung in der Firma gibt, bleibt er immer noch im Hintergrund und gibt dem Sohn die Sicherheit. Der kann sich immer an ihn wenden, wenn er Hilfe braucht. Aber es gibt leider auch viele schwierige Vater-Sohn-Beziehungen. Da ist der Vater abwesend oder nicht erreichbar. Oder aber der Vater ist enttäuscht, dass der Sohn andere Wege geht. Der Vater ist ein guter Handwerker und Sportler, er steht mitten im Leben, doch der Sohn ist eher introvertiert, er liebt es, auf der Wiese zu liegen und zu träumen. Er schreibt Gedichte oder spielt ein Musikinstrument. Dann geht vom Vater manchmal Verachtung aus. Der Sohn entspricht nicht seinem Ideal eines richtigen Mannes. Oder aber es entsteht eine Rivalität. Der Sohn studiert und hat beruflichen Erfolg. Der Vater lobt ihn nicht, sondern ist neidisch, dass der Sohn ihm über den Kopf wächst. So muss er ihn ständig entwerten. Oft drückt sich die Rivalität zwischen Vater und Sohn in heftigen Auseinandersetzungen und Kämpfen aus. Sie können nicht vernünftig miteinander sprechen. Ein anderes Problem entsteht, wenn der Vater keine Beziehung zu seiner Frau hat. Dann zieht er den Sohn auf seine Seite. Er macht vor ihm die Mutter schlecht. Doch da der Sohn von Natur aus sich zur Mutter hingezogen fühlt, wird er in seinen Gefühlen verwirrt. Er kann seinen eigenen Gefühlen nicht trauen. Und er wird beeinträchtigt in seiner Beziehung zu Frauen. Er übernimmt die Entwertung der Frau, die er vom Vater gelernt hat. Es ist schön zu sehen, wenn Vater und Sohn eine gute Beziehung zueinander haben. Aber ich kenne auch Söhne, die als Erwachsene den Vater sehr ungern besuchen, weil von ihm eine destruktive Energie ausgeht. Immer wieder erlebe ich, dass der Vater nach dem Tod der Mutter eine jüngere Frau heiratet und sich von ihr total vereinnahmen lässt. Der Sohn kann keinen Kontakt mehr zum Vater aufnehmen, weil die Frau sofort den Telefonhörer nimmt und den Vater verleugnet. Er sei nicht zu sprechen. Beim Besuch ist die Frau immer beim Vater, sodass kein ehrliches Gespräch möglich ist. Für den Sohn ist es eine herbe Enttäuschung, dass der Vater so schwach ist, dass er sich total vereinnahmen und den eigenen Sohn fallen lässt. Die Bibel erzählt uns auch von einer Vater-Sohn-Geschichte. Es ist die Geschichte von dem Sohn, der immer wieder Anfälle bekommt und sich auf dem Boden wälzt. Dann hat er Schaum vor dem Mund. Man könnte das so auslegen. Der Sohn hatte in der Nähe des Vaters nicht gelernt, gut mit seinen Aggressionen umzugehen. So bleibt ihm nur der Weg, die Aggressionen nonverbal auszudrücken. Mit seinen Anfällen macht er den Vater hilflos. Der Vater ist kein Unmensch. Jesus urteilt weder über den Sohn noch über den Vater. Er spürt einfach die Verwicklung zwischen beiden. Und die löst er in dieser Heilungsgeschichte auf. Zuerst macht er eine Anamnese. Er fragt, wie lange hat er das schon? Der Vater erklärt ihm, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Der Vater erklärt das Verhalten mit einem Dämon, der ihn peinigt. Man könnte das so auslegen. Da der Sohn seine Aggression verdrängen muss, überschwemmt sie ihn manchmal wie Wasser oder sie wirft ihn ins Feuer. Wasser steht für das Unbewusste, in dem der Sohn untergeht, weil er keinen angemessenen Zugang dazu hat. Und Feuer steht für die Leidenschaft, für Hass und Zorn. Die verdrängten oder unterdrückten Aggressionen werfen den Sohn ins Feuer. Jetzt ist er völlig unbeherrscht und verbrennt auch andere Menschen mit seiner maßlosen Wut. Er kann sich ihrer nicht mehr erwehren. Sie überwältigt ihn. Der Vater bittet Jesus, wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Als Jesus antwortet, alles kann, wer glaubt, erkennt der Vater, ich habe nicht an meinen Sohn geglaubt. Die Begegnung mit Jesus verwandelt ihn. Er möchte an seinen Sohn glauben. Aber auch der Sohn braucht Verwandlung und Heilung. Er hat sich eingerichtet in seinem Verhalten, mit dem er auf seine Weise Macht über den Vater ausübt. Jesus befiehlt dem stummen und tauben Geist auszufahren aus dem Sohn. Jesus sieht den Sohn und das Muster, das ihn beherrscht. Er befreit ihn von seinem destruktiven Muster. Der Dämon verlässt den Jungen mit lautem Geschrei. Und der Sohn liegt da, als ob er gestorben sei. Sein bisheriges Verhalten ist gestorben. Jesus nimmt ihn an der Hand und richtet ihn auf. Das griechische Wort egero wird auch für die Auferstehung verwendet. Der Sohn steht auf zu neuem Leben. Vater und Sohn werden verwandelt. So ist eine neue, gute Beziehung möglich. Weder der Vater noch der Sohn werden als böse bezeichnet. Sie werden einfach als Opfer von Projektionen und Verwicklungen wahrgenommen. Die Therapie, die Jesus hier am Vater und am Sohn wirkt, ist auch ein Bild, wie eine verkorkste Vater-Sohn-Beziehung geheilt werden kann. Der Vater muss lernen, seine Projektionen auf den Sohn zurückzunehmen und an ihn zu glauben, auch wenn er sich nicht nach den eigenen Wünschen entwickelt. Und auch der Sohn muss sich verabschieden von seinen Reaktionen. Er soll die Hilflosigkeit des Vaters und seine innere Not wahrnehmen und ihm zutrauen, dass der Vater es letztlich gut meint, dass er sich so verhält, wie es ihm von seiner Lebensgeschichte her möglich ist. Wenn beide einen neuen Blick auf den anderen lernen, dann kann die Beziehung für beide fruchtbar werden. Die Vater-Sohn-Beziehung durchläuft verschiedene Phasen. Zu Beginn ist die Bewunderung des kleinen Sohnes für den Vater. Dann kommt ab der Pubertät und im frühen Erwachsenenalter oft eine Streitphase, in der sich Vater und Sohn aneinander reiben. Manchmal dauert diese Phase lange Zeit. Doch oft wandelt sich dann die Phase der Auseinandersetzung in eine Phase des gegenseitigen Verstehens und der gegenseitigen Unterstützung. Es ist schön, wenn Söhne ab der Lebensmitte eine gute und vertrauensvolle Beziehung zum Vater haben. Im Alter gibt es dann verschiedene Erfahrungen. Entweder der Vater wird weicher, verständnisvoller und weiser. Der Sohn schätzt ihn jetzt möglicherweise mit seiner Lebensleistung und in seiner Person. Oder aber der Vater verhärtet sich in seiner Unzufriedenheit und Härte. Dann ist es Aufgabe des Sohnes zu betrauern, dass der Vater diese Schwächen zeigt. Doch trotz der Grenzen, die er beim Vater schmerzlich wahrnimmt, ist es seine Aufgabe, den Vater als denjenigen zu respektieren, der ihm das Leben geschenkt hat. Und trotz aller Begrenzung hat er vom Vater doch etwas mitbekommen, das er jetzt in seinem Leben verwirklichen soll, auch wenn er manches bewusst anders machen möchte, als er es beim Vater gesehen hat. Auch dann hat er von seinem Vater gelernt, wie er es nicht machen möchte. Und so kann er seine eigene Identität finden.